Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die alle Menschen erfahren sollen. Denn euch ist heute der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. So heißt diese bekannte Stelle aus der Weihnachtsgeschichte. Vorhin habe ich sie aus der Übersetzung Hoffnung für alle gelesen. Das klang vielleicht ein bisschen fremder. Ich verkündige euch große Freude, die alle Menschen erfahren sollen. Es ist ja so eine Sache mit der Freude zu Weihnachten. Manch einer tut sich schwer damit und hat überhaupt keine Lust darauf, sich Fröhlichkeit befehlen zu lassen. Ist es überhaupt angemessen, in dieser schwierigen Zeit, in der eine schlimme Nachricht die nächste jagt, von Freude zu sprechen? Schauen wir uns doch in der Welt um. Terror, Ebola, Kriege, Ungerechtigkeit und dann die persönlichen Krisen. Der Stress auf der Arbeit oder in der Familie, Krankheit und Tod im eigenen Umfeld. Wo soll da die Freude herkommen? Kann man Freude eigentlich befehlen oder verordnen? Einfach weil Weihnachten ist? Hartnäckig halten sich zwei Lieder in meinen Gedanken. Ein neueres und ein ganz altes. Das neuere, das geht so. Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Die Weihnachtsfreude hängt nicht am Baum zu Haus. Gott kam zu uns auf die Welt, wurde so wie wir. Wir wollen uns freuen, denn Jesus ist jetzt hier. Das ist von Manfred Siebald. Und dieser alte Ohrwurm, den ich habe, das ist ein Lied von Johann Franke von 1650. Und es wurde von Johann Sebastian Bach in der Motette Jesu meine Freude vertont. Und da heißt es dann, trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe, in gar sicherer Ruh. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Ich mag diese alten Lieder, die oftmals in Zeiten entstanden sind, in denen Menschen wirklich mit existenziellen Sorgen zu kämpfen hatten. Noch viel älter sind Texte der Bibel, wie die Psalmen. Und sie bringen auch Freude trotz Bedrängnis oder Freude trotz widriger Umstände zum Ausdruck. Der Grund der Freude liegt nicht in den Äußerlichkeiten, sondern im Glauben an Gott. Zum Beispiel Psalm 73. Da geht es um einen angefochtenen Menschen, der leidet und dann aber zu dem Entschluss kommt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Diese Haltung wird als das Dennoch des Glaubens bezeichnet. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, auch wenn alles dagegen spricht, auch wenn mich alle verlassen, dennoch bleibe ich an dir. Dennoch halte ich im Glauben fest und am Glauben fest. Dennoch habe ich Freude und bin fröhlich. In diesem Sinne möchte ich Weihnachten einmal als ein Übungsfeld für das trotzige Dennoch des Glaubens betrachten. Dennoch darf ich mich freuen. Ich sag's mal so, es geht im Leben ja nicht immer nach meiner Gefühlslage. Ich fühle mich manchmal nicht nach Arbeiten, muss es aber trotzdem tun. Ich fühle mich aber auch nicht immer nach Feiern oder auch nur nach mich freuen. Was soll ich da tun? Vielleicht kennt ihr das. Mir ist es jedenfalls sehr bekannt. Da gibt es eine Einladung zu einer Feier, zu einer Party. Was sind die Grundzutaten zu einer Party? Essen, Trinken, Dekoration, Geschenke, nette Personen, mit denen man sich unterhalten kann, Musik. Was sind die gelungenen Feiern? Die mit dem besten Essen oder Trinken, mit der besten Dekoration, mit den teuren Geschenken, mit der coolen Musik? Aber vielleicht kennt ihr auch solche Beispiele von Feiern, wo das Äußere alles stimmt. Betriebsfeiern, irgendwelche Pflichteinladungen. Da spielt Geld vielleicht nicht unbedingt die große Rolle, alles ist wunderbar hergerichtet. Und trotzdem denkt man, naja, was soll ich jetzt hier? Sind die guten Feste, die schönen Feste, nicht vielmehr die mit den guten Gesprächen, mit den guten Kontakten? Also die Feiern, auf denen man gut in Kontakt mit anderen Menschen kommt. Und ich glaube, das hat etwas mit unserem Grundbedürfnis, mit unserem menschlichen Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu tun. Wir möchten zu Menschen dazugehören, wir möchten in Gemeinschaft sein, wir möchten angenommen sein. Und da reicht es, wenn auf einer ansonsten langweiligen Betriebsfeier ich ein gutes Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin hatte und wir einfach eine gute Zeit miteinander hatten. Und dann spielt das Äußere eine untergeordnete Rolle. Wir kennen das als Paar aus unserem Alltag, dass wir manchmal hinfahren zu einer Einladung und denken, ach, eigentlich ist uns alles zu viel und eigentlich sind wir gar nicht nach, also ist uns nicht nach Feiern zumute. Und wenn wir dann auf dem Heimweg sind, dann reden wir darüber und sagen, na, war doch gut, dass wir uns aufgerafft haben, war doch eigentlich ganz schön, wir haben uns mit netten Menschen gut unterhalten. Weihnachten ist in manchen Jahren so eine Feier, zu der man eingeladen ist, auch wenn sie gerade nicht in den Kram passt. Mancher ist beruflich so gestresst, ein anderer ist in Trauer, der dritte lebt im Streit. Was ist dann der Grund unserer Freude? Ist es das gute Essen, die schöne Deko, die teuren Geschenke, die coole oder wunderbar klassische Musik? In einer Recherche zu Nikolaus habe ich gelesen, dass die Tradition, aus dem Weihnachtsfest ein Geschenkefest zu machen, ihre Wurzeln im Nikolaustag bzw. in der Abgrenzung dazu hat. In der vorreformatorischen Zeit wurde der Nikolaustag als Tag begangen, an dem man die Kinder beschenkte. Wesentlich bescheidener als heute natürlich, aber eben mit dem Gedanken des Schenkens. Durch die Reformation haben sich die Protestanten aber davon abgegrenzt von der heiligen Verehrung der katholischen Kirche und haben begonnen, das Christuskind, also das Christkind, in den Vordergrund zu stellen. Und so wurde es zum Gabenbringer, das die Kinder beschenkt. Und wie das so ist, wo Traditionen und Marketing sich verbünden, verselbstständigt sich manches. Was also ist der eigentliche Grund unserer Freude, wenn wir alles wegstreichen, was Dekoration, Tradition oder schlichtweg Nebensächlichkeit ist? Und ich möchte drei Dinge benennen. Der erste Grund unserer Freude ist Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Beziehung. Das, was ich gerade sagte, was eine Feier gut macht, zu einer guten Feier. Die Dekoration ist es meiner Meinung nach nicht, sondern wenn unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllt wird. Glücklich zu schätzen sind die Menschen, die das an Weihnachten in ihrer eigenen Familie erleben. Aber Familie ist keine Garantie für Zugehörigkeit und Annahme. Sonst gäbe es nicht so viel Streit und Trennung, gerade an Feiertagen. Das wahre, tragfähige Beziehungsangebot macht Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus. Gott ist keine hohe, erhabene Gottheit, der man zu Weihnachten Opfer bringt, um sie milde zu stimmen und um zu erreichen, dass sie einem im neuen Jahr wohlgesonnen ist. Der Grund unserer Freude ist, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, sagt der Evangelist Johannes. Gott hat sich ganz klein gemacht, nahm Menschengestalt an, wurde arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Steht in 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir können nun seine Kinder werden und in Beziehung zu ihm leben. Der zweite Grund ist Hoffnung. Hoffnung in einer verlorenen Welt. Die Nachrichten in den Medien geben uns Grund für Sorge und Besorgnis. Aber Christen wissen, mitten in die Verlorenheit hinein kam die Liebe Gottes in Person und hat die Hoffnungslosigkeit überwunden. Gottes Liebe ist stärker als der Hass. Sein Friede ist höher als menschliche Friedensbemühungen. Seine Liebe zu den Menschen ist viel größer als meine Liebe. Seine Liebe zur Gerechtigkeit ist unendlich viel größer, als ich überhaupt denken kann. Und deshalb habe ich die begründete Hoffnung, dass er Gerechtigkeit schaffen wird in einer ungerechten und unbarmherzigen Welt. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende. In der Weihnachtsgeschichte kommt er so harmlos daher, als machtloses Kind in einer Notunterkunft. Aber wir wissen, dass Jesus kein kleines Kind geblieben ist, sondern erwachsen wurde und vollmächtig vom Reich Gottes predigte. Ja, er sprach nicht nur darüber, sondern vollbrachte Zeichen und Wunder als Hinweise darauf, dass seine Herrschaft Heil für die Menschen bringt. Als er starb, blieb er nicht im Grab, sondern Gott weckte ihn wieder auf und setzte ihn an seine rechte Seite, die Seite des Herrschers. Und dann sandte er den Heiligen Geist, der von da an ausgegossen ist auf alle, die in dieser Beziehung zu Jesus leben. Deshalb sind wir nun in der Lage, seinen Spuren zu folgen, seinen Auftrag auszuführen und als Gesandte in seinem Namen zu leben. Gesandte sind Botschafter. Angelos auf Griechisch, Engel auf Deutsch. Die wahren Weihnachtsengel sind nicht die hübschen Mädchen mit dem weißen Kleid und den Flügeln auf dem Rücken, sondern Weihnachtsengel, Weihnachtsbotschafter und Botschafterinnen sind Menschen, die die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, die zu uns gekommen ist, an andere weitergeben. Das kann mit Worten geschehen oder mit Taten, die zeichenhaft von der Solidarität Gottes mit mühseligen und beladenen Menschen reden. Das kann mit Gebeten geschehen und auch mit Spenden aus Dankbarkeit für das, was man selbst von Gott bekommen hat. Der dritte Grund der Freude ist die gute Nachricht, dass Vergebung und ein neuer Anfang möglich sind. Deshalb feiern wir immer wieder die christlichen Feste. Deshalb reden wir alle Jahre wieder von der Liebe Gottes, um uns selbst daran zu erinnern. Jesus schenkt Vergebung und macht so Vergebung auch untereinander möglich. In Liebesbeziehungen und Ehen wird gern der Tag zelebriert, an dem alles angefangen hat. Oder der Hochzeitstag wird in irgendeiner Weise begangen, weil man sich vergewissern will über den gemeinsamen Weg, zu dem man sich entschieden hat. Gottes Liebesbeziehung zu uns Menschen hat da ihren sichtbaren Anfang genommen, als er als Kind auf diese Welt kam, lange bevor einer von uns da war. Durch die Beziehung zu ihm haben unsere Beziehungen die Chance, heil und gesund zu werden. Ich möchte schließen mit einem Text von Konrad Eisler. Christus, der Einzige. Er ist nicht nur ein Leuchtender, sondern das Licht. Er ist nicht nur ein Wegweiser, sondern der Weg. Er ist nicht nur ein Wahrhaftiger, sondern die Wahrheit. Er ist nicht nur ein Lebendiger, sondern das Leben. Er ist nicht nur ein Großer, sondern der Herr. Er ist der Einzige, durch den wir erkennen können, wie Gott ist. Er ist der Einzige, der uns völlig durchschaut und dennoch liebt. Er ist der Einzige, bei dem wir die Schuld unseres Lebens loswerden können. Er ist der Einzige, der einen Neuanfang des Lebens ermöglicht. Er ist der Einzige, der dem Leben Sinn gibt und unser volles Vertrauen verdient. Amen.